Also, wir haben heute Pfingstsonntag. Ich werde keine Pfingstbotschaft halten, ja, nicht auf Pfingsten eingehen, obwohl der Text, den wir lesen werden, ich will jetzt nicht sagen, Pfingsten zu verdanken ist, aber ein Werk des Heiligen Geistes ist, natürlich genauso wie auch die Bücher des Alten Testamentes vor Pfingsten. Wir haben hier auf jeden Fall ein Werk Gottes vor uns. Und das wollen wir auch weiter betrachten. Römer Kapitel 14 von Vers 13. Wir wollen unsere Bibeln aufmachen, der sie dabei hat. Wer nicht dabei hat, da gibt's noch welche, kann man sich holen. Heute möchte ich nur einen Vers mit euch zusammen betrachten. Römer Kapitel 14 von Vers 13. Darum, lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. In unserer langen Reihe ist das der Vers, der jetzt hier aufzeigt, hier das Thema ist das richtige Richten. Bevor wir jetzt in den Vers eintauchen, lasst uns erstmal noch beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du, der große, lebendige, herrliche, allmächtige, heilige Gott, sich unser Mensch, unser als Menschen angenommen hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unsere Arche geworden bist. Herr, dass du unsere Arche bist, dafür möchten wir dich anbeten. Herr, und jetzt stehen wir vor diesem Text, wir stehen vor deinem Wort und wir möchten dich bitten, dass wir Täter deines Wortes sind. Herr, danke dir, dass du zu uns redest und uns ermahnst und zurechtweist. Herr, und wir möchten als Bittende vor dir heute stehen, dass dieses Wort keineswegs unfruchtbar bleibt. Zu deiner Ehre tue du es. Amen. Also für einen jeden Studenten der Schrift, wenn er irgendwo an eine Stelle kommt, die mit darum anfängt, weiß er sofort, was zu tun ist. Ich erinnere mich, wie mich mein Bruder belehrt hatte. Kinder, ich sage euch jetzt einen Satz und ihr sagt mir, was, in welchem Zusammenhang das sein muss. Du sollst das Auto nicht mit diesem Eimer waschen, sondern mit einem sauberen. Besser gesagt, darum sollst du das Auto mit dem sauberen Eimer waschen. Was geht der Geschichte zuvor? Wenn ihr diesen Satz hört, wenn man euch oder wenn die Eltern euch diesen Satz sagen, darum sollst du das Auto mit diesem sauberen Eimer waschen. Was geht davor? Was war da? Nicht alle auf einmal. Dass man vorher einen Eimer geholt hat, so ging's mir, mit dem man den Boden wäscht. Und ganz bekanntlich sind in dem Eimer Staubreste, also wie Sand. Und wenn du damit das Auto wäscht, besonders, ich meine, ihr kümmert euch vielleicht nicht so ums Auto, aber wenn einer sich um ein Auto kümmert, dass es gut aussehen möchte oder noch gut bleibt, ne? Also dann spielt das eine ganz große Rolle, wenn man einen Eimer nimmt, wo drin Fußboden gewaschen wurde, wo Sand auf dem Boden vielleicht noch liegt und dieser Dreck und dann den Lack schön einreibt. Das ist wie in so ein feines Schmögelpapier. Und man dachte, man hat etwas Gutes gemacht. Also, was möchte ich aufzeigen? Wenn jemand sagt, darum sollst du das Auto damit waschen, bedeutet, dass davor sich schon um das Thema gedreht hat und es betrachtet wurde. Hier ruft Paulus aus, darum lasst uns nicht mehr einander richten. Augenblicklich schnallen wir zurück, unsere Gedanken schnallen sofort, okay, er hat etwas betrachtet und jetzt gibt er nochmal den Grund, warum das Ganze nicht gemacht werden sollte. Im Vers 3, ihr wisst es, er fing damit an, dass er gesagt hat, und wer nicht ist, richte den nicht, der ist. Und dann kommt die ganze Reihe der Aufforderung und der Ermutigung und der Zurechtweisung an den Schwachen, die Begründungen, warum er nicht richten soll. Und also, ich lese es euch, ich erinnere euch nur daran. Vers 3, und der nicht ist, richte den nicht, der ist. Und dann kommen schon Gründe, warum er das nicht machen soll. Erstens, denn Gott hat ihn angenommen. Zweitens, wer bist du? Guck auf dich selber. Das erste war, guck auf Gott. Das zweite, guck auf dich selber. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Und dann der dritte Grund. Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Also, er steht in Verantwortung seinem Herrn. Lass ihn in Ruhe. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu erhalten. Wie soll der Schwache damit zurechtkommen? Und dann bekommt er Hilfen dadurch, dass Gott ihm hier Weisung gibt. Und zwar, es gibt Einheiten, Gegensätzen. Und diese dreifache oder vielleicht vierfache Einheit, beide, also beide tun es für den Herrn, beide danken, beide stehen in dem gleichen Verhältnis zu dem Herrn. Er ist für beide Leute Herr und beide stehen in der Verantwortung, beide stehen sozusagen vor dem Richter, der sie richten wird. Und das soll dem Schwachen eine Hilfe sein, den Starken stehen zu lassen. Und parallel zu diesem hatte ich auch gesagt, fließt in diesem Gedankengut, richte deine Motivation nach dem richtigen Verhältnis aus. Also dass deine Motivation soll wirklich für den Herrn sein, in Danksagung. Deine Denkweise soll geprägt werden von dem Verhältnis zu dem Gott und auch deine Denkweise. Du sollst immer wieder daran denken, wir werden beide vor dem Richterstuhl stehen. Also das beeinträchtigt das Denken. Und jetzt kommt er. Darum lasst uns nicht mehr einander richten. Weil er all diese Gründe genannt hat. Lasst uns nicht mehr einander richten. Vielleicht haben wir es getan. Vielleicht hast du es getan. Ist das Wort nicht wunderbar, dass er hier nicht sagt, wenn du gerichtet hast, bist du aus. Wenn du gerichtet hast, dann ist es mit dir vorbei. Sondern er sagt es in einer liebevollen Art und Weise als Ermahnung, als Zurechtweisung. Darum lasst uns nicht mehr richten. Okay, hier ist eine Chance für einen Neuanfang. Darum lasst uns nicht mehr. Hast du es getan, ist nicht gut, ist schlecht. Hier hast du die Unterweisung gekriegt und jetzt lasst uns das nicht mehr tun. Aber er endet das Thema mit Vers 13 nicht. Und das habe ich auch schon mehrmals wiederholt, sondern er erklärt dieses Thema weiter. Und jetzt dieser Abschnitt, der von Vers 13 folgt, bis zum Ende des Kapitels, bis Vers 23, ist gerichtet an den Schwachen. Hier kommt eine richtige Zurechtweisung an den Schwachen. Und ich hoffe, dass du jetzt Ohr bist, dass du vielleicht auf Konfrontation aus bist, weil du sagst, nee, ich denke, dieser Abschnitt ist für beide oder dieser Abschnitt ist für den Starken und nicht für den Schwachen. Okay? Und ich möchte, dass du, bevor du vielleicht abschaltest und sagst, nee, ich denke, dieser Abschnitt ist für den Starken oder für beide, dass du hier wirklich jetzt genau zuhörst und mit mir zusammen durch diesen Abschnitt gehst und versuchst zu verstehen, aus dem Text heraus, aus den Absichten Gottes heraus, dass sich hier wirklich um Schwache handelt. Dass Gott hier den Schwachen ansprechen möchte und ihn weiter zurechtweisen möchte, ganz konkret. Also als erstes wegen dem Textverlauf, warum ich sage, dass dieser Abschnitt für die Schwachen gilt. Guck auf den Textverlauf. Wir haben gesehen, schon in Vers 3 und ebenso in Vers 2 hat er den Schwachen vorgestellt, introduced, war mir als erstes im Kopf. Also er hat den Schwachen vorgestellt, er hat sein Problem vorgestellt, er hat ihn ganz klar benannt, dass er ein Schwacher ist, und er hat ihm Weisung gegeben in Vers 3, was er nicht machen soll. Also, und dann in Vers 13, darum lasst uns nicht mehr einander richten, und im Kapitel 15, Vers 1, springt er dann und macht diesen Kontrast: wir aber, die Starken. Ja, hier ist das Gegenteil. Davor sprach er von den Schwachen, Kapitel 15, Vers 1, wir aber, die Starken. Hier kommt er zu dem Starken. Das ist einfach, wenn du den Textverlauf betrachtest, die Argumentation Paulus in diesem Text. Das ist ein Grund, warum ich sage, dass er sich hier an den Schwachen richtet. Der zweite Grund, warum ich denke, dass Paulus sich hier an die Schwachen richtet, ist, weil die Absicht Paulus in diesem ganzen Brief ist, die Kinder Gottes zu lehren. Derjenige, der nicht glaubt, der das Evangelium nicht versteht, ihn zu Christus zu führen, ihm deutlich zu machen, wie und wo er Rechtfertigung findet. Und wenn er Rechtfertigung in Christus durch den Glauben gefunden hat, wenn Gott in ihm das bewirkt hat, so wird der Gläubige, angefangen von Kapitel 12, gelehrt, wie zu leben und wie zu handeln ist. Also es geht Paulus in der ganzen Absicht dieses Schreibens auch darum, einen Gläubigen auszurüsten. Und aus dieser Perspektive aus gesehen, betrachte ich diesen Text, wie Gott mit einem Schwachen allgemein umgeht. Was sind seine Absichten mit dem Schwachen? Unabhängig jetzt direkt erstmal von diesem Text. Wie ich auch schon letztes Mal erwähnt habe, wenn Gott über den Schwachen hier spricht, könnt ihr euch erinnern, welch ein Wort, welch eine Bezeichnung er verwendet, wenn er hier in Kapitel 14, Vers 2 und 3 über den Schwachen spricht? Wisst ihr, könnt ihr euch noch erinnern, dass er über einen Kranken eigentlich spricht? Ja, dass diese gleiche Bezeichnung auch für Kranke verwendet wird? Und das nicht unbedingt in einem negativen Sinn, dass einer wegen Sünde krank ist, sondern einer tatsächlich krank, schwach ist. Guckt mal, in Matthäus 25, Vers 36 bezeichnet Jesus sogar oder stellt sich in diese Position und bezeichnet sich als Kranken. Und zwar in Kapitel 25, Vers 36, da sagt er: ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Und da spricht er buchstäblich davon, als Illustration, als ein Beispiel für die Kinder Gottes, für diejenigen, die als Kinder Gottes gelebt haben: ich war krank gewesen und ihr habt mich in dieser Krankheit besucht. Also die Bezeichnung von Schwäche ist der biblische Begriff, ist ein Begriff auch für Krankheit. Nun, was sind Gottes Absichten für einen, der krank ist? Wenn ihr daran denkt, dass Jesus, wo er seine Jünger ausgesandt hat, in Lukas Kapitel 9, Vers 2, da sendet er seine Jünger aus in die ganzen Dörfer und Städte, um das Evangelium zu predigen, könnt ihr nachlesen, Vers 2, und die Kranken zu heilen. Diejenigen, die Asteneo, ja, also diejenigen, die Asteneo sind, zu heilen. Und hier steht das zusammen: die Jünger sollten sich kümmern um diejenigen, die das Evangelium nicht gehört haben, um das Evangelium zu verkündigen und um Kranke zu heilen. Und ich denke, dass dieser Begriff auf jeden Fall als erstes bedeutet, dass sie buchstäblich Kranke heilen sollten, um das Evangelium zu bestätigen. Auf jeden Fall. Aber es scheint mir so, dass es hier so berichtet wird, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass es um weit mehr geht. Warum sage ich das? Macht mit mir zusammen Lukas Kapitel 5 auf, Vers 29. Hier sehen wir eine Situation, dass Jesus eingeladen wird und er befindet sich im Haus von Levi, von einem Zöllner. Ich lese Vers 29. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus. und es aßen eine große Schar von Zöllner und anderen, die es mit ihnen hielten, bei Tisch. Also Zöllner war in der damaligen Zeit ein Mensch, der verachtet war, ein Mensch, der gesündigt hat, ein Mensch, der seine eigenen Leute ausgeraubt hat. Zöllner waren nicht Römer, sondern Zöllner waren Juden, die sozusagen sich Rom verkauft haben und mit Hilfe Roms sich bereichert haben. Es war wirklich das Allerletzte. Und hier dieser Ausdruck, guck mal, die es mit ihnen hielten. Also für die Betrachtung der damaligen Zeit, das war der ganze Abschaum der Gesellschaft. Er hat sich da, die haben sich in diesem Haus versammelt und siehe da, wer ist unter diesen Leuten? Jesus. Jesus befindet sich mitten unter dieser Menge. Vers 30, und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum isst und trinkt ihr mit den Zöllner und Sündern? Ihr Lieben, ist das verwunderlich? Ist die Reaktion der Zöllner und Sünder verwunderlich? Ganz und gar nicht. Wenn wir damals da wären und wenn du ein religiöses Verständnis hättest, wenn du darüber trachten würdest, das Wort Gottes einzuhalten und fromm zu leben, dann wärst du hier unter den Schriftgelehrten und Pharisäern, die die Jünger und Jesus verachten würden. Und guckt mal, was Jesus dazu sagt. Darum geht es mir. Jesus sprach zu ihnen, hier ist Vers 31, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und Jesus zieht wieder die Parallele von den Kranken, ja, von denen, die schwach sind. Und er sagt, diese Leute benötigen einen Arzt. Nicht die Gesunden brauchen keinen Arzt, aber die Kranken, sie brauchen einen Arzt. Also, was sehen wir aus der Betrachtung der Absichten Gottes mit dem Schwachen, mit dem Kranken? Sie benötigen einen Arzt. Es ist Gottes Absicht, sie zu heilen. Es ist die Absicht Jesu gewesen, sie zu heilen. Ja? Obwohl ich sagen muss, dass wenn du besonders Markus liest, es so klar heraussticht, dass die Absicht Gottes, die Absicht Jesus nicht ist, buchstäblich Kranke zu heilen, dich von den Krankheiten, also körperlichen Leiden zu befreien, sondern die Absicht Gottes ist, eine tiefere Heilung zu bewirken. Also wir sehen durch das Neue Testament hindurch, die Absicht Gottes mit dem Kranken ist zu heilen. Aus diesem Grund, wenn ich diesen Text betrachte, leuchtet es mir auch heraus, dass auch hier in diesem Text der Schwache, der Kranke, ja, der Vorsichtige, wie wir ihn benannt haben, ganz besonders unter die Lupe genommen wird, um ihm zu helfen. Also das ist für mich auch nochmal ein Grund, warum es hier im Text um den Schwachen geht. Nicht nur wegen dem Textverlauf. Das nächste, als nächstes Beispiel, guckt mal Römer 4 von Vers 17. Römer 4 von Vers 17. Sehen wir auch die Absicht Gottes, oder besser gesagt, wie Schwachheit im Lichte der Schrift steht, warum sie behandelt werden müsste. Also, von Vers 17 lese ich. Römer 4 von Vers 17. Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gemacht. Ich lese nur auszugsweise. Das hat Gott gesagt zu Abraham. Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gemacht, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Das ist die Aussage über Gott. Gott ist derjenige, der das macht, und der hat zu Abraham gesprochen, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gemacht. Und jetzt kommt die Reaktion Abrahams von Vers 18. Abraham hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt. Ja, es gab für ihn theoretisch in seiner Situation und auch praktisch gab es keine Hoffnung. Er hat da, wo es nicht zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage dieses Gottes, der in Vers 17 erwähnt wurde, der die Toten lebendig macht und der einfach zu nichts sagt und es steht da. Ja, diesem Gott hat er geglaubt, dieser Zusage. Und dieser Gott hat zu ihm gesagt, so soll dein Same sein. Vers 19. Und er wurde nicht, und jetzt passt gut auf, und er wurde nicht schwach im Glauben. Er wurde nicht krank. Die gleiche Bezeichnung, wie wir in Römer 14 haben. Und er wurde nicht krank. Er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib Sarahs. Also die Fakten auf den Tisch gelegt, war es ganz klar, dass alles dagegen gesprochen hat. Abraham ist bald 100-jährig, Sarah 90-jährig, biologisch unmöglich. Also die Fakten sprechen dagegen. Und trotzdem heißt es hier, Abraham wurde nicht schwach im Glauben. Abraham wurde nicht krank im Glauben. Vers 19. Und zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Guckt ihr, dass er hier das Zweifeln, Abraham zweifelte nicht durch Unglauben mit Krankheit, ja, mit dem Schwachsein gegenüberstellt. Also diese zwei Sachen, er war nicht schwach und er zweifelte nicht durch Unglauben, stehen, werden hier gegenübergestellt dem Glauben, was er jetzt bringt. Vers, also 20 Vers weiter. Sondern wurde gestärkt im Glauben, Elberfelder übersetzt das so, sondern wurde gestärkt im Glauben Gott die Ehre gebend, ja? Sondern wurde gestärkt im Glauben Gott die Ehre gebend und war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Also, merkt ihr, dass das Schwachsein keine positive Sache ist, sondern im Gegenteil, es sogar dem Unglauben, mit dem Unglauben auf einer Seite stehen kann, wenn du es vergleichst mit Glauben. Okay? Also, hier haben wir nochmal einen Beweis dessen, wie Gott Schwäche sieht, wie Gott auf die Schwäche guckt. Es steht auf einer Seite, es kann, ja, es ist nicht Unglaube. Aber es kann, wenn du Glauben betrachtest, auf der gleichen Spalt, auf der gleichen Seite stehen wie Unglaube und Zweifel. Also aus diesem Grund ist es nochmal eine Argumentation dafür, dass Paulus hier im Kapitel 14 wirklich sich bemühen möchte, um diesem Schwachen zu helfen. Und als drittes möchte ich nochmal auf den Text selber verweisen. Wir haben den Textverlauf grob gesehen. Guckt mal nochmal jetzt in Vers 19. Ich lese erstmal nochmal Vers 13, Vers 19 und dann 15, Vers 1. Also, darum lasst uns nicht mehr einander richten. Vers 19. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Was heißt das anders, dass der Text wie eine Kette zusammengegliedert hier verknüpft wird? So lasst uns nun. Das ist doch auch eine Redewendung, die es deutlich macht für einen jeden. Der Text gehört zusammen. Er spricht hier von ein und der gleichen Sache. Er adressiert eins. Und dann wir aber die Starken. Ja? Also nochmal, wenn du auf den Text guckst und genau den Text betrachtest, ist das die Argumentation, ist meine Argumentation dafür, dass es hier um den Schwachen geht. Warum gebe ich mir Mühe, das zu erklären? Gleich wenn wir zum Text kommen, wirst du klar und deutlich sehen, wenn du diesen Text adressierst, dieser Text ist für die Starken, so wirst du diesen Text komplett anders auslegen. Wenn du den Text aber in seinem Fluss lässt und in der Absicht Gottes lässt, so wirst du diesen Text anders auslegen. Ja. Und ich möchte einerseits niemanden verurteilen und verdammen, der diesen Text so auslegt, als wäre er für den Starken. Viele meiner Brüder und auch derjenigen, die wirklich die Schrift forschen und studieren, legen das so aus, dass dieser Text an die Starken gerichtet ist. Aus diesem Grund nahm ich mir nochmal Zeit, damit ihr wirklich mitfolgen könnt, aus dem Text und aus der Absicht Gottes mit dem Schwachen, das klar zu sehen, es geht hier um den Schwachen. Und diesbezüglich möchte ich euch jetzt zu diesem Text hineinführen, wo ich denke, das deutlich gemacht habe, dass es sich hier wirklich um den Schwachen handelt und dass der Schwache angesprochen wird. Also, und der Schwache wird angesprochen zum richtigen Richten. Das ist die Botschaft für den Schwachen. Man könnte fast sagen, es ist ironisch gemeint. Er dreht fast den Spieß um und sagt, okay, du bist in dem Business des Richtens, okay? Du kannst das. Du hast das vielleicht sogar als eine Gabe Gottes gesehen, als die Vision, die du hast. Oh, ich sehe die Leute und schon sehe ich ihre Fehler und ich kann richten. Und er zeigt das so, okay, du willst richten, dann richte, aber ich zeige dir wie, okay? Also es scheint fast so, dass er den Spieß umdreht und zeigt, okay, du kannst das sehr gut oder du denkst, dass du das sehr gut kannst. Hier, du darfst es weitermachen, aber ich sag dir, wie. Also das richtige Richten. Es ist definitiv, dass das richtige Richten anders aussieht. Und wie auch schon im 1. Korintherbrief, ich denke, dass ich das in der Betrachtung davor auch schon erwähnt habe, wo Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 5 es auch aufzeigt, wie das richtige Richten aussieht. Ihr könnt es nachlesen, 1. Korinther Kapitel 5, Vers 3. Dass er hier die Anweisung gibt, okay, du sollst richten, aber was und was nicht? Dass du deinem Bruder kein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg stellst. Darauf sollst du achten. Das sollst du richten. Also, du sollst dich darauf konzentrieren, dass du deinem Bruder kein Anstoß in den Weg legst. Ihr Lieben, wisst ihr, was ein Anstoß ist? Wenn hier der Auftrag ist, du sollst deinem Bruder kein Anstoß in den Weg legen, habt ihr sofort ein Bild vor euch, wo ihr wisst, okay, das ist ein Anstoß, das soll ich nicht machen? Es hat mich einerseits sehr verwundert in der Betrachtung dieses Textes, dass kurz davor, einige Kapitel davor, in Römer Kapitel 9 von Vers 32, uns eine Person dargestellt wird, die ein Anstoß ist, gewesen ist, und immer noch ist. Wisst ihr, wer es ist? Jesus. Ich lese euch die Verse. Römer 9 von Vers 32. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Jesus war ein Anstoß. Jesus war dieser Stein des Anstoßes. Und vom griechischen Text ist ein Anstoß einfach ein Ding, das auf dem Boden liegt. Es kann eine Wurzel sein, die daraus steckt. Es kann eine Treppenstufe sein. Es kann ein Stein sein, ein Seil, ein sonst irgendetwas, was auf dem Boden da liegt, was sichtbar ist, was du von Weitem sehen kannst, aber was verursachen kann, dass einer stolpert. Ja? Ein sichtbares Ding, was da liegt und was verursachen kann, dass er einer stolpert. Und hier der Text hat aufgezeigt, dass Jesus ein Anstoß gewesen ist für diese Leute. Moment mal, sagst du, das ist aber gar nicht hilfreich für diesen Text. Ja, dieser Text sagt, dass du darauf dich konzentrieren sollst, also das richten sollst, dass du niemanden einen Anstoß gibst. Dadurch kommt klar heraus, was Paulus hier meint. Ja? Du wirst niemals schaffen, allen Leuten kein Anstoß zu sein. Es wird Situationen geben, es wird Menschen geben, denen du ein Anstoß sein wirst. Und darum achtet auf den Text, was er sagt, dass du deinem wem keinen Anstoß gibst? Deinem Bruder. Hier geht es um Kinder Gottes. Hier geht es um den Schwachen und Starken. Und hier als allererstes der Aufruf zu dem Schwachen, worauf er richten soll, was er richten soll in seinem Leben, dass er nichts hinlegt, worüber sein Bruder stolpern kann. Also keinen sichtbaren Stolperstein hinlegen für seinen Bruder, worüber er stolpern kann. Das zweite, was hier aufgezeigt wird, dass du deinem Bruder, also Anstoß ist sichtbar, ja? Also das ist etwas, was man von weitem sehen kann. Das zweite, was er hier nennt, dass du deinem Bruder kein Ärgernis in den Weg stellst, das ist nicht sichtbar. Also die griechischen Begriffe zeigen hier eins auf, das eine ist ein Stolperstein, was zu sehen ist. Im Gegenteil, das Ärgernis ist eine Falle. Ja, dieser Begriff ist eine Falle. Und ich finde es schade, dass es als Ärgernis übersetzt wurde, weil es total missverständlich ist. Es geht um eine Falle, wie du aufstellst, zum Beispiel, wenn du einen Vogel fangen möchtest. Du machst da leckere Sachen rein, du stellst deinen Käfig hin, du machst irgendwie einen Stock dahin und sobald der Vogel da rein kommt, klatsch, ist die Falle zugegangen. Oder wenn du eine Maus fangen willst, dann stellst du eine Falle auf und machst da richtig leckere Sachen drauf. Ja, damit die wirklich da hineinläuft. Das ist der biblische Begriff ein Ärgernis. Und zwar Skandalon, ja, was hier beschrieben wird. Du sollst darauf achten, du sollst das richten, dass du deinem Bruder nichts Sichtbares in den Weg stellst und du sollst darauf achten, dass du kein Skandalon, also nicht eine Falle ihm stellst. Wie könnte das aussehen? Ich möchte euch Beispiele zeigen, wie das aussehen kann. Und zwar aus dem bekannten Abschnitt Matthäus 16, Vers 22. Ich möchte euch nur kurz daran erinnern, ich denke, ihr kennt das. Matthäus 16, 22, hier spricht Jesus über seine Leiden. Er verkündigt, dass er leiden und sterben wird, dass er getötet werden muss. Und Petrus steigt hier rein und ist ein, wie es heißt, Skandalon. Ja, er ist ihm ein Anstoß. Er möchte Christus eine Falle stellen. Worin besteht diese Falle, die er Christus stellen möchte? Eine Falle ist etwas Verstecktes, was derjenige, dem sie gestellt wird, nicht unbedingt sofort merkt. Und der griechische Text sagt uns, Petrus versucht hier Jesus und er stellt ihm ein Skandalon. Nicht ein Stolperstein, sondern ein Skandalon, also eine Falle. Wir wissen von dem Alten Testament, dass der Messias leiden sollte. Warum sollte er leiden? Warum sollte er sterben? Ich lese euch aus Psalm 2 von Vers 7. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und hier spricht er nicht, dass Christus gemacht wurde, dass er entstanden ist, dass er gezeugt wurde, dass er einen Anfang hat, sondern aus Apostelgeschichte wissen wir, Apostelgeschichte 13, Vers 32, dass das von seiner Auferstehung ist. Und hier nimmt diesen Psalm, er spricht hier von der Auferstehung des Christus. Und jetzt kommt Vers 8. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Erst nach den Leiden, erstmal nach dem Sterben und nach dem Erlösungswerk Christi kommt in Psalm 2, kommt Vers 8, wo Christus die Völker bekommt, wo Christus sein Volk bekommt und auch die anderen Völker bekommt als Gabe. Wie es in Johannes 12, Vers 24, denke ich, klar gemacht wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Um die Nationen zu bekommen, um das Volk hier zu erlösen, das eigene Volk, also Israel und die Nationen, musste das Samenkorn in die Erde fallen. Er musste leiden. Und hier sehen wir das Skandalon von Petrus, dass er sagt, Jesus, du kannst doch zu diesem Ziel kommen, auf einem anderen Weg. Das ist die Falle. Das ist das, was sich richtig anhört, aber eine Falle wird, zuschnappt und tötet. Okay? Hier haben wir so ein gutes Beispiel und wir wissen das, dass Satan, wo Jesus vom Geist in die Wüste geführt wurde, das Gleiche macht mit Jesus. Er bietet ihm die Reiche der Welt an. Er bietet ihm, Herr, Jesus, du kannst Herr sein über diese Völker, wenn du mich anbetest. Hier ist das Skandalon. Hier ist die Falle. Komm zum Ziel, aber auf einem anderen, nicht Gott gewolltem Wege. Deswegen ist es so ernst, diese Botschaft als allererstes an den Schwachen. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass du deinem Bruder keinen sichtbaren Anstoß hinstellst, noch ein Skandalon, noch eine Falle ihm irgendwie stellst, um ihn niederzukriegen, noch ein Ärgernis in den Weg stellen wirst.